my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich bei Fokus Südwest heute am Donnerstag, 7. November 2019. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Die Aufklärung im Hannibal-Komplex läuft schleppend. Zu rechtsradikalen Netzwerken in Bundeswehr und Geheimdiensten. Frankreich plant neue Atomkraftwerke. Fessenheim steht noch nicht auf der Liste. Christliche Rechte gewinnt an Sichtbarkeit. Lucius Teitelbaum sprach an der Uni Freiburg über die rechte Szene im Südwesten. Doch zunächst zu den Nachrichten. Deutsche Burschenschaft feiert sich im Elsass. Am 8. und 9. November will der rechtsradikale Dachverband deutscher und österreichischer Burschenschaften, die Deutsche Burschenschaft, in Frankreich in der Nähe des elsässischen Colmar eine Verbandstagung abhalten. Thema: Fortbestand des deutschen Volkes in einer multikulturellen Mehrheitsgesellschaft. Die Deutsche Burschenschaft ist ein Dachverband völkischer, deutscher und österreichischer Burschenschaften. Zwischen 2011 und 2015 spaltete sich der Großteil der weniger offen faschistisch auftretenden Bünde von der Deutschen Burschenschaft ab. Übrig blieben nach dem Richtungsstreit etwa die Hälfte der Bünde, ein harter Kern von 67 stramm rechtsradikalen Burschenschaften mit insgesamt mehreren tausend Mitgliedern. Während die Deutsche Burschenschaft in Österreich seit Jahrzehnten de facto das Funktionärsreservoir der Freiheitlichen Partei Österreichs, FPÖ, darstellt, hat sie in Deutschland erst seit 2015 in der radikalisierten Alternativen für Deutschland, AfD, eine politische Heimat gefunden. Seit Anfang 2019 ist die Freiburger Burschenschaft Saxo Silvesia Vorsitzende der Deutschen Burschenschaft. Im Januar 2020 wird sie von der im Mai 2019 gewählten Burschenschaft Tuisconia Karlsruhe abgelöst werden. Für die Organisation der Veranstaltung im Elsass ist also die Freiburger Saxo Silvesia verantwortlich. Die Verbandstagung soll großenteils in Hüseren, Les Châteaux in Frankreich, in der Nähe des elsässischen Colmars stattfinden. Quelle: autonome-antifa.org. Die autonome Antifa Freiburg schreibt dazu: Kein Großdeutschland für Nazi-Burschen. Panzergranate im Garten ausgebuddelt. Im Mühlacker Enzkreis entdeckte ein Mann bei Gartenarbeiten eine Panzergranate. Kampfmittelräumer gruben die Granate aus. Die Kriegshinterlassenschaft wurde auf einem unbebauten Grundstück gebracht. Beim zweiten Versuch gelang es, die Granate kontrolliert zu sprengen. Im Umkreis von 300 Metern war das Gelände gesperrt. 160 Anwohner mussten ihre Häuser räumen.
Ich bin jetzt verbunden mit Luca Heyer von der IMI Tübingen. Er wird kommenden Montag einen Vortrag halten im linken Zentrum über den Hannibal-Komplex. Hallo Luca.
Hallo.
Könntest du vielleicht nochmal so kurz nachzeichnen, seit wann der Hannibal-Komplex in Erscheinung getreten ist?
Ja, also aktiv ist dieses Netzwerk spätestens seit 2016. Ans Licht gekommen ist das alles ab Februar 2017 so Stück für Stück. Also die erste Etappe bei der Enttarnung dieses Netzwerks war die Festnahme von Franco A., der sich eine falsche Identität als Geflüchteter besorgt hat und ja unter anderem eben Munition und Waffen gehortet hat und wohl konkrete Anschlagspläne hatte, die er dann eben diesem fiktiven Geflüchteten in die Schuhe schieben wollte, um die Situation in Deutschland zum Kippen zu bringen und die Stimmung gegen Geflüchtete aufzuhetzen. Und naja, er ist damals aufgeflogen und dann kam eben Stück für Stück raus, dass er in einem größeren Netzwerk verschiedener Chatgruppen in ganz Deutschland, sogar in Österreich und der Schweiz auch, dass er da ein Teil davon war. Also in dem Fall war das die Chatgruppe Süd, dass er einen Komplizen hatte, der zum Beispiel in der Chatgruppe Ost unterwegs war und dass ja diese ganzen Chatgruppen zentral administriert werden von André S., der unter dem Decknamen Hannibal aufgetreten ist. Und ja, Hannibal ist ein KSK-Soldat, stationiert in Calw, also auch gar nicht weit weg von Freiburg hier. Und ja, der hat diese Chatgruppen administriert und in diesen Chatgruppen wurden eben unter anderem auch Terrorpläne und Umsturzpläne erörtert. Es ging darum, wir bereiten uns vor, zum Beispiel auf die Situation, dass Deutschland eben vermeintlich von Geflüchteten übernommen wird. Und wie verhalten wir uns dann? Und ja, eben genau das, was ich vorher schon gesagt hatte, also dass eben Waffenlager auch angelegt wurden und man sich durchaus vorbereitet hat, dann eben bewaffnet vorzugehen in so einem Fall.
Jetzt hast du immer wieder Franco A. erwähnt, der war ja stationiert in Breisach, das ist gerade mal 30 Kilometer von Freiburg entfernt. Wie muss man sich das vorstellen? War der, also Nordkreuz war praktisch die eine Gruppe, aber es gab ja auch noch andere Gruppen für den Süden, also Südkreuz, Westkreuz und Ostkreuz. Was weiß man denn über diese Netzwerke?
Ja, genau, über das Netzwerk um die Gruppen im Süden, also Süd und Südkreuz, weiß man eben, dass ja Franco Albrecht da Mitglied war und er war stationiert im Elsass bei der deutsch-französischen Brigade, also tatsächlich genau ganz ganz nah auch hier in der Region. Und ja, bei ihm, das ist eigentlich die spannendste Person aus dieser Südgruppe. Es ist aber allgemein so, dass man weiß, dass die Südgruppe die größte und aktivste Gruppe war.
Bis wann ungefähr? Was heißt war in dem Fall?
War heißt, dass diese Chatgruppen mit der Enttarnung von Franco A. Alle gelöscht wurden und dass das aber nicht bedeutet, dass dieses Netzwerk deswegen verschwunden ist, wurden eben die Chatgruppen gelöscht, um eben einer weiteren Enttarnung vorzubeugen, was nicht ganz geklappt hat. Aber dadurch, dass diese Chatgruppen eben alle gelöscht wurden, ist es zum Teil auch schwierig nachzuvollziehen, wer in diesen Gruppen war. Und zum Teil ist es auch schwierig, die Chatverläufe zu rekonstruieren. Also gerade über die Chatgruppen in Ost- und Westdeutschland, also also Ostkreuz und Westkreuz, weiß man dadurch leider sehr wenig, wobei es halt auch Hinweise gibt, dass gerade bei Westkreuz eben auch es ähnliche Pläne gab, aber das lässt sich sehr schwer rekonstruieren, weil diese Chatgruppen eben gelöscht wurden. Dadurch weiß man gerade über die Gruppe Süd und die Gruppe Nord sehr viel, weil es da eben gelungen ist, Teile zu rekonstruieren, wohingegen man eben ja über Ost und West wenig weiß.
Jetzt erstrecken sich diese Netzwerke ja nicht nur auf die Bundeswehr, sondern es gibt auch Verstrickungen in den Militärgeheimdienst, MAD und auch bis in die Verfassungsschutzbehörden hinein. Was weiß man denn darüber?
Ja, also es gibt, ja, wie du schon gesagt hast, eine Verstrickung des MAD. So wurde eben zum Beispiel André S., also eben der Administrator dieser ganzen Chatgruppen, gewarnt von einem MAD-Mitarbeiter mutmaßlich. Es gab dann eher vor Razzien, also es sollten eben kurz nach der Enttarnung von Franco A. Razzien stattfinden, die dann auch durchgeführt wurden. Allerdings gab es eben diese Warnung und es gab dann ein Gerichtsverfahren gegen einen MAD-Mitarbeiter, Peter W. Und dieser MAD-Mitarbeiter hat eben mutmaßlich André S. gewarnt vor den Razzien, weil die haben sich 2 Tage vorher getroffen. Es gab davor auch schon immer wieder Gespräche zwischen den beiden. Also André S. war Auskunftsperson des MAD, das ist sowas ähnliches wie ein V-Mann. Und es deutet eben einiges darauf hin, dass er von ihm gewarnt wurde. Es kam in dem Gerichtsverfahren auch eindeutig raus, dass er gewarnt wurde, aber es konnte eben nicht nachgewiesen werden, von wem denn letztendlich. Das ist so eine Verstrickung des MAD, der hier eben diese Razzien praktisch vereitelt hat. Und zum anderen haben wir eine Verstrickung des Verfassungsschutzes Baden-Württemberg unter anderem. Da muss man ein bisschen weiter ausholen.
Ja, bitte.
Dieses ganze Netzwerk ist entstanden um den Verein UNITA. André S. war auch die meiste Zeit bis vor kurzem Vorstand von UNITA. Das ist ein Verein, der von ehemaligen KSK-Soldaten gegründet wurde und sich aber Stück für Stück eben auch für weitere Gruppen geöffnet hat. Und dieser Verein hat eben auch paramilitärische Übungen durchgeführt, zum Teil auch mit Zivilisten, die da an der Waffe eben auch ausgebildet wurden und militärtaktische Trainings erhalten haben. Und ja, Vorstand dieses Vereins war 2016 bis 2017 ein gewisser Ringo M. Und Ringo M. war zur selben Zeit interessanterweise eben Mitarbeiter beim Landesverfassungsschutz Baden-Württemberg, was natürlich stutzig macht in dem Zusammenhang, wie das denn sein kann. Also er war ja nicht mal V-Mann, also er war direkt Mitarbeiter und war Vorstand über mehr als ein Jahr von diesem Verein.
Okay.
Und davor war er in der BFE-Einheit 523 als Polizist aktiv und hat in der Zeit damals zusammengearbeitet mit Michelle Kiesewetter unter anderem, die ja 2007 vom NSU ermordet wurde, was auch nochmal so eine interessante Parallele ist.
Kommen wir nochmal kurz auf den gemeinnützigen Verein UNITA zurück. Was haben die denn so im Programm, was haben die denn so an paramilitärischen Übungen angeboten? Hat man da eine Übersicht?
Ja, das lässt sich natürlich auch nicht vollumfänglich rekonstruieren, aber konkret belegt ist, dass es jetzt in Baden-Württemberg hier zwei Trainings unter anderem in Moosbach gab. Das ist zwischen Heilbronn und Heidelberg etwa gelegen, ein ehemaliger Militärübungsplatz. Und dort gab es mindestens zwei Trainings, die eben von André S. durchgeführt wurden, wo eben ja eine Defense-Einheit praktisch aufgebaut werden sollte für den Verein UNITA. Also ja, eine bewaffnete Einheit, die militärisch ausgebildet wurde durch ihn. Daneben gab es eben noch zahlreiche Survival-Trainings, es gab Selbstverteidigungstrainings, es gab im Ausland ein Training, wo das Schießen aus einem Helikopter geübt werden sollte. Also da gibt es schon einige ziemlich konkrete Belege, was es da gab an Trainings.
Jetzt könnte ja der Otto-Normal-Zuhörer dazu sagen, ja, warum wundert man sich da? Geheimdienste machen eben das, was Geheimdienste machen. Ist das was Außergewöhnliches?
Ja, natürlich ist es an sich was Außergewöhnliches, wenn Verfassungsschutz hier so eine rechte bewaffnete Truppe mit ausbildet und mit hochzieht, indem er eben Vorstand in so einer Struktur ist. Leider gibt es das tatsächlich sehr oft. Also auch beim NSU gibt es natürlich Hinweise darauf, dass der Staat da entweder sehr aktiv weggeschaut hat oder das eben sogar mit aufgebaut hat. Also klar ist, dass er es zum Beispiel durch Gelder für V-Männer mit aufgebaut hat. Und dass jetzt hier eben es wieder diese Parallelen gibt, also dass eben auch wieder das so aussieht, als ob gerade die Verfassungsschutzämter da aktiv am Aufbau solcher Strukturen beteiligt sind. Dadurch fragt man sich schon, hat dieser Staat eigentlich aus dem NSU irgendwas gelernt oder ist man überhaupt willens, irgendwas daraus zu lernen? Oder macht man eben genau die gleichen Fehler wieder wie beim NSU-Komplex oder steckt dahinter vielleicht womöglich sogar System?
Okay, und wie gefährlich schätzt ihr dieses Netzwerk ein? Was glaubt ihr, wie nah steht der Tag X bevor?
Naja, also das lässt sich im Grunde schwer sagen. Und wir wissen ja auch nur von den aufgedeckten Teilen des Netzwerks. Wir wissen nicht, was wir vielleicht womöglich nicht wissen. Klar ist, dass die Leute momentan wissen, dass sie unter Beobachtung stehen irgendwo. Klar ist aber auch, dass sie sich bestimmt ermutigt fühlen dadurch, dass ja letztendlich bisher es kaum Konsequenzen gab für sie. Und der Tag X könnte natürlich auch aktiv herbeigeführt werden. Also gerade diese Pläne von Franco A. Mit diesem Anschlag unter falscher Flagge deuten natürlich darauf hin, dass es womöglich sogar geplant war, diesen Tag X selber herbeizuführen, um dann eben eine Legitimation zu haben, vorzugehen gegen politische Gegner zum Beispiel.
Hallo Axel Meyer, freut mich, dass du hier bist.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Ja, hast gerade gesagt, du gehst in Rente. Fessenheim geht auch in Rente, aber heute möchte ich mich mit dir nicht über Fessenheim unterhalten. Das habe ich vorhin schon gesagt, das ist irgendwie, sollten wir mal bleiben lassen, sondern es geht eigentlich um die neuen Atomkraftwerke in Frankreich, die in Planung sind. Oder wo steht das überhaupt alles geschrieben? Das sind doch, glaube ich, 5 oder 6 oder wie viel haben denn die geplant? Was ist denn da überhaupt schon bekannt geworden?
Ja, beginnen wir mal mit deiner Einführung. Also ich gehe vom Hauptamt ins Ehrenamt über zum Jahresende. Und das Atomthema in Frankreich hat natürlich auch immer mit Fessenheim zu tun. Da gibt es im Moment so eine ganz verwirrende Informationslage. Auf der einen Seite gab es gerade einen Brief innerhalb der französischen Regierung, dass man in den nächsten 6 Jahren, in den nächsten 15 Jahren 6 neue Atomkraftwerke bauen will, immer paarweise zwei an einer Stelle. Und das ist deswegen ein bisschen verrückt, weil gleichzeitig merkt man immer mehr, dass Flamanville, da wo das neue Atomkraftwerk gebaut wird, dass das ein gigantisches Fiasko ist. Das heißt also, das neue Atomkraftwerk, das in 3 Jahren hätte fertig gebaut sein sollen, braucht jetzt 15 Jahre. Es wird es 4-fache kosten. Strom aus Wind und Sonne ist viel billiger als Strom aus dem neuen Atomkraftwerk. Und ein gigantisches Fiasko. Und möglicherweise geht es nie ans Netz, weil an Stellen, wo man es eigentlich nicht mal richtig rankommt, sind die Schweißnähte schlecht. Also möglicherweise war diese 15 Milliarden Investition eine Fehlinvestition. Und gleichzeitig, also man weiß, das Ding wird wahnsinnig teuer. Atomstrom ist extrem teuer aus neuen Atomkraftwerken. Und gleichzeitig führt man jetzt diese Debatte um 6 neue Atomkraftwerke.
6 neue Atomkraftwerke, du hast gesagt paarweise, sprich 5 können es nicht sein, sondern paarweise ja. Heißt 6 ja. Und 6 heißt in dem Falle 3 Standorte, ja. Sprich neue Standorte. Und jetzt muss ich eigentlich glatt doch ausholen, ich meine, wenn Fessenheim uns abhanden kommt, die lassen doch in Fessenheim irgendwo den Boden, sprich die Fundamente drin und wollen die gar nicht abbauen.
Ja, um die Fundamente geht's nicht. Also einfach aus der Sicht der Betreiber, die schauen auf Frankreich und dann schauen sie, wo könnte man am besten Atomkraftwerke bauen. Und da spricht natürlich aus Sicht der Betreiber relativ viel für Fessenheim. Einfach Fessenheim liegt am Rhein. Fessenheim kann man kühlen und es liegt im Prinzip ganz am Rande der Republik im Osten und da kann man im Prinzip sozusagen die östlichen Landesteile gut mit Strom versorgen. Das spricht sozusagen aus Sicht der EDF für Fessenheim. Was gegen Fessenheim spricht, die wissen, es ist extrem schwierig, Atomkraftwerke durchzusetzen. Auch in Frankreich gibt es einen massiven Widerstand gegen neue Atomkraftwerke. Und die wissen natürlich auch, wenn man jetzt ausgerechnet in Fessenheim anfangen würde, dann würde es einen Aufschrei geben. Das würde einen Tsunami des Protestes geben hier am Oberrhein. Und deswegen sprechen geografische Gründe für Fessenheim. Und was gegen Fessenheim spricht, sind wir. Das heißt also, der massive Widerstand, der grenzüberschreitende, der kommen würde, wenn sie dort ein Atomkraftwerk bauen würde, spricht gegen den Standort. Und was ich spannend finde, ich bin jetzt seit 45 Jahren im Umweltschutz aktiv und die ersten Jahrzehnte waren es immer ökologische Gründe, die gegen Atomkraft gesprochen haben, der Grund des Menschenschutzes, Radioaktivität im Normalbetrieb. Und was sich verändert hat, ist die Ökonomie. Also einfach, früher waren es ökologische Gründe, die gegen Atomkraftwerke gesprochen haben, die sprechen immer noch gegen Atomkraft. Und was jetzt aber auch gegen die Atomkraft spricht, ist die Ökonomie. Also einfach Strom aus Wind und Sonne ist billiger wie Strom aus Atomkraftwerken. Und wie heißt es so schön? It's the economy, stupid. Also eigentlich kann man Atomkraftwerke nur noch in Diktaturen, in Halbdiktaturen bauen und in Ländern, in denen eine starke Lobby den Markt außer Kraft setzt. Und es spricht eigentlich generell gegen Atomkraftwerke.
Das hast du gut gemacht. Aber jetzt mal was anderes. Ich meine, du gehst natürlich jetzt dann in Rente und kannst dich dann praktisch dem neuen ökonomischen Thema insofern widmen. Jetzt mal ironisch gesagt, Fessenheim hat auch noch eine andere Tradition. Ältestes Atomkraftwerk, sprich die Bewegung hier hat ziemlich lange gebraucht, um Fessenheim praktisch irgendwo wegzukriegen. Oder Fessenheim ist nur deshalb weg, weil es sich nicht mehr so richtig lohnt. Das heißt, die Freunde von Fessenheim sind ja auch hier in der Region und konnten sich recht lange halten. Oder um es nochmal eins draufzusetzen, wenn die in Fessenheim da ein Atomkraftwerk nochmal hinsetzen können, dann wissen sie ganz einfach, sie können das überall irgendwie durchsetzen. Also ich würde mal einfach das Thema abstecken. Also es ist nicht so einfach so, ohne von der Hand zu weisen. Wir kennen da andere Beispiele, wo man gesagt hat, ich schnapp mir gleich den großen Macker und dann hauen die Kleinen ab. Das weiß, weil sie Angst kriegen.
Also du klingst so, als wenn Fessenheim schon abgeschaltet wäre, aber Fessenheim ist noch nicht abgeschaltet. Das ist immer noch in der Möglichkeitsform. Ich würde mich zu diesem Thema gerne mit dir im nächsten Jahr unterhalten, wenn dann im Frühwinter Block 1 abgeschaltet ist und dann im Sommer, wenn dann Block 2 abgeschaltet ist, dann würde ich mich gerne mit dir über diese Perspektiven unterhalten. Im Moment sind es ungelegte Eier und ich möchte nicht irgendwann, dass ich dann höre, ja, der Meier hat schon angekündigt, es wäre abgeschaltet und es ist dann gar nicht. Über was wir uns konkret unterhalten können in diesem Jahr noch, ist die Abschaltung eines Atomkraftwerks, das uns sehr betrifft und was man hier in Freiburg und in der Region überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Das heißt, in der Schweiz wird am 20. Dezember das Atomkraftwerk Mühleberg abgestellt. Das kennt man deswegen nicht, weil das ist das einzige innerschweizer Atomkraftwerk. Das ist sehr als sehr marode. Das wird abgestellt. Und was wir dann noch haben, dann ist der ganze Schweizer atomare Dreck an der Grenze des Hochrheins. Dann haben wir dort immer noch die letzten 4 Schweizer Atomkraftwerke und die sollen 60 Jahre laufen. Das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, zum gegebenen Zeitpunkt.
Ja, ja, ich weiß, Betznau ist da auch noch relativ dicht und nahe dran. Ich wollte eigentlich vorhin nur darauf hinweisen, dass wir uns also praktisch hier im Dreieckländle gleich mit in Stellung bringen, falls irgendwo in Fessenheim ein neues geplant werden sollte. Das, und ich freue mich natürlich, wenn du im nächsten Jahr kommst, ne? Weil dann weiß ich, dass du eben eine Flasche Sekt mitbringst und wir die entsprechend köpfen können. Und ich glaube, dann ist es auch gegeben, dass wir das hier im Studio machen.
Also die der Mühleberg-Sekt, den werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr trinken. Und das andere, was du angesprochen hast, also wir freuen uns über die mögliche Abschaltung 2020. Wir sehen die potenzielle Gefahr neuer Atomkraftwerke, die ist gering, aber man darf sie nicht aus den Augen verlieren. Und wie gesagt, wenn keine neuen Atomkraftwerke in Fessenheim gebaut werden, dann hat es nicht mit der geografischen Lage zu tun, sondern mit dem Widerstand hier am Oberrhein. Und den muss man auch ankündigen. Und das haben wir ja ein bisschen mit dieser Presseerklärung und mit diesem Interview auch getan.
Dann danke ich mal Axel Meyer, BUND Freiburg, dass du hier gewesen bist. Merci. Ja.
Erstmal, bevor wir so zur Ideologie der christlichen Rechten kommen, was meinst du denn genau mit christlicher Rechte? Was kann ich mir darunter vorstellen? Sind es politisch aktive christliche Fundamentalistinnen oder sind es eher so christliche Weihnachtslieder singende Pegida-DemonstrantInnen?
Also tendenziell auf jeden Fall das Erstere. Also es sind Leute, die aus ihren religiösen Überzeugungen ein gesellschaftspolitisches Programm ableiten, also wo das halt nicht nur für sie Gültigkeit hat, das wären ja dann halt sehr frömmlerische Leute, die aber jetzt nicht immer gleich sagen würden, ja, und das ist halt für die Gesellschaft gültig oder muss umgesetzt werden. Bei denen ist halt so, aus ihren religiösen Schriften, in dem Fall aus der Bibel, beziehungsweise bei den Katholiken auch tatsächlich noch aus den Papsterlassen, leiten die halt sozusagen Sachen ab, die dann halt für die gesamte Gesellschaft umgesetzt werden müssen. Und die bei ihnen auch tatsächlich über den Individualrechten stehen sollen.
Und kurz umrissen, was leiten Sie daraus ab? Also wie ist das Weltbild der christlichen Rechten ausgelegt? Was sind da so zentrale Eckpfeiler eben einer rechten christlichen Ideologie?
Es ist tatsächlich ein sehr konservatives Weltbild, was Überschneidungen zu extrem Rechten quasi hat. Ich würde tatsächlich aber sagen, dass halt die christliche Rechte nochmal eine eigene Kategorie ist, die zwar viele inhaltliche Überschneidungen zu extrem Rechten hat, die aber auch Eigenheiten hat. Was daraus abgeleitet wird, ist tatsächlich, man soll sich möglichst stark an der Bibel orientieren. Also sie selber, viele von denen bezeichnen sich auch als bibeltreu. Das heißt dann tatsächlich auch Gesetze und Gebote. Es gibt dann auch quasi, dass man sich gegen Blasphemie richtet, dass man sich gegen Esoterik richtet und andere Konkurrenzreligionen. Die Hardliner unter ihnen wollen tatsächlich eine Art von christlichen Gottesstaat, in dem halt die Gesetze der Bibel über dann halt den weltlichen säkularen Recht stehen. Im Einzelnen hat das dann Auswirkungen zum Beispiel im Bereich Geschlechter, also dass man da halt ein konservatives Geschlechterbild, was man aus der Bibel ableitet, bevorzugt oder auch im Bereich der Einstellung zu Homosexualität, also dass man das halt weitgehend ablehnt, das als Krankheit diffamiert und da halt eher für eine rechtliche Einengung ist, auf jeden Fall nicht für eine Gleichberechtigung.
Das hört sich jetzt alles extrem konservativ an, aber wieso würdest du trotzdem von rechten ChristInnen sprechen? Gibt es da auch fremdenfeindliche Tendenzen, rassistische Tendenzen?
Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt da so ein bisschen eine Spaltung. Auf der einen Seite hat man auch sehr stark oder pflegt auch sehr stark das Feindbild Islam. Trotzdem ist es im Gegensatz zu der extremen Rechten nicht so, dass es per se so ist, dass man rassistisch ist. Also dass man halt sagt, dass zum Beispiel Einwanderung schlecht ist. Man würde dann teilweise nochmal Unterschiede machen, also sagen, dass man zum Beispiel bedrohte christliche Brüder und Schwestern aus anderen Ländern, da befürwortet man meistens die Einwanderung, während bei Muslimen, da ist es unterschiedlich, da gibt es durchaus auch Teile der christlichen Rechten, die das befürworten, einfach aus dem Motiv heraus, naja, dann können wir die direkt missionieren. Also wenn halt Muslime einwandern, dann können wir besser an die Rand treten und die missionieren. Deswegen sind tatsächlich auch gar nicht alle christlichen Rechten gegen eine Einwanderung. Trotzdem bleibt so ein Feindbild Islam sehr wirkungsmächtig bei der christlichen Rechten.
Mit welcher Größenordnung haben wir es jetzt zu tun bei der christlichen Rechten in Deutschland? Also anders als in den USA ist diese Gruppe jetzt ja nicht sofort als politisch einflussreich erkennbar.
Genau, in den USA sind die ja wahlentscheidend. In Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Es gibt da vor allen Dingen so Selbstangaben. Also es teilt sich tatsächlich ähnlich wie allgemein die Konfession in Deutschland in zwei Teile, grob gesagt, nämlich halt einmal die protestantischen christlichen Rechten und die katholischen christlichen Rechten. Die protestantischen christlichen Rechten sind, wenn man sehr vereinfacht nimmt, sind so ein bisschen mit den Evangelikalen gleichzusetzen, also protestantischen, konservativ bis fundamentalistisch eingestellten Menschen. Und die geben selbst an, 1,3 Millionen Menschen oder Anhänger und Anhängerinnen in Deutschland zu haben. Das ist aber eine Zahl, die von denen selbst stammt. Deswegen ist es so ein bisschen auch mit einem Fragezeichen zu versehen. Ich würde behaupten, auf der katholischen Seite sind es ungefähr ähnlich viele, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Da ist es ja so, dass die Amtskirche generell auch häufig so einen konservativen Kurs deckt, also stärker als in der evangelischen Landeskirche. Da verlagert sich das ohnehin bei den Evangelikalen. Da sind die Hälfte sind in ungefähr in Freikirchen, die andere Hälfte ist in der evangelischen Landeskirche.
Wie würdest du da die Entwicklung bei diesen Gruppen einschätzen? Also sind das mehr Leute geworden oder hat der Einfluss zugenommen? Ist vielleicht auch nur die Sichtbarkeit größer geworden?
Die Sichtbarkeit ist auf jeden Fall größer geworden, weil die mehr auf die Straße gehen und das auch mit Tendenz nach oben. Ich meine, ihr in Freiburg habt ja diese relativ kleinen Aufmarsch von der Piusbruderschaft, die ja gegen Schwangerschaftsabbrüche beziehungsweise da halt für eine restriktivere Behandlung von Schwangerschaftsabbrüchen auf die Straße geht. Das sind immer um die 100 Leute. Es gibt aber sehr viel größere Aufmärsche, wie zum Beispiel in Berlin. Die haben mal irgendwann so ein paar hundert oder tausend angefangen, sind inzwischen 5000. Auch bei der Demo für alle in Stuttgart waren es ja zuletzt um die 5000. Da waren auch die meisten Teilnehmer, Teilnehmerinnen, sind so diesem Spektrum der christlichen Rechten zuzuordnen. Auch wenn da noch, was weiß ich, Identitäre und andere extreme Rechte mit rumgesprungen sind, die meisten waren diese christlichen Rechten. Einflussreich sind sie über unterschiedliche Formen, also einmal über Parteien, also sie sind innerhalb von den Unionsparteien immer noch verankert. Sie haben ihre eigenen kleinen Parteien, die aber eher einflusslos sind. Also da ist früher diese Partei Bibeltreuer Christen zu nennen oder ihre Abspaltungen. Heute heißt es Bündnis C Christen für Deutschland. Die sind eher nicht so wichtig, aber inzwischen sind sie auch bei der AfD sozusagen zum Teil angekommen und haben da mit den Christen in der Alternative für Deutschland tatsächlich auch eine Vertretung. Da ist zum Beispiel Beatrice von Storch mit aktiv oder den gehört mit zu denen. Ansonsten hat man halt auch noch einfach klassisch Lobbyarbeit, also das zum Beispiel von der Evangelischen Allianz, die haben eine Vertretung in Berlin, die sind auch dann Lobbyisten im Bundestag und versuchen da über diese Wege auch Einfluss zu nehmen.
Wie siehst du jetzt die Rolle von rechten Christinnen in der AfD? Wie stark sind die vertreten in der AfD und hat jetzt das Entstehen der AfD diese rechten Christinnen, diese Organisationen nochmal bestärkt?
Es wird auf jeden Fall innerhalb von den christlichen Rechten wird es als eine Art von Wahlalternative, wie die AfD ja auch am Anfang hieß, in ihrer Vorform wahrgenommen. Ich würde allerdings tatsächlich das nicht zu hoch schrauben. Also es sind wohl ein paar hundert, die sich bewusst als Christen, Christinnen in der AfD organisiert haben, als diese Kraft, also Christen in der AfD, wo auch wichtige Parteikader wie eben Beatrice von Storch dazugehören oder der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Volker Münz aus Göppingen. Aber das, also jetzt ein paar hundert sind, wenn man das halt mit den Mitgliederzahlen der AfD insgesamt 30.000 abgleicht, sind das jetzt auch nicht, also nicht die Mehrheit oder so.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 7. November 2019, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz, Freiburg durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.